Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Selbstgewähltes Schicksal mit unabsehbaren Folgen. Auf den Philippinen wird 36 Jahre nach dem Ende der Diktatur wieder ein Marcos-Präsident und am 30. Juni vereidigt.
BBM, Ferdinand Bongbong Marcos. Seine Anhänger tragen den Namen durch die Straßen. Mit großer Mehrheit haben sie ihn zum Präsidenten der Philippinen gewählt. Der Höhepunkt einer Show, wie sie das Land noch nicht erlebt hat. Der Sohn eines Diktators, einst mit seinen Eltern aus dem Land gejagt, kehrt zurück an die Macht.
Das war der Moment, auf den die Marcos-Familie seit Jahren hingearbeitet hat. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Am 9. Mai gab eine deutliche Mehrheit von 31 Millionen WählerInnen ihre Stimme dem 64-jährigen Ferdinand Marcos Junior, dem Sohn des einst so verhassten Diktators. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein hat diese Zeitenwende in Manila miterlebt. Frau Bodewein, was ging da ab?
Oh, da ging sehr viel ab, denn die Philippiner wählen sehr gerne und sehr entschlossen und sehr laut und sehr ausführlich. Das muss man sagen, es ist quasi auch ein Feiertag gewesen. Die Leute haben extra frei bekommen, um wählen gehen zu können. Und es zeichnete sich dann eben am Abend schon ab, dass Ferdinand Bongbong Marcos gewinnen würde. Das hat das Land wirklich gespalten, denn entweder war man rot und grün, also für Ferdinand Marcos und Sara Duterte, oder man war rosa für die andere Hauptkandidatin Leni Robredo, die sozusagen für ein Aufrechterhalten der Demokratie steht, für Bekämpfung von Korruption. Und das waren sehr unterschiedliche Lager, also eher eine ärmere Bevölkerung und auf der anderen Seite eher eine gebildetere Bevölkerung, die Leni Robredo unterstützt hat, eine Menschenrechtsanwältin, und die gefürchtet hat, eben, dass es einen Rückfall in finstere Zeiten gibt. Und als sich dann dieses Ergebnis abzeichnete, waren auf beiden Seiten schon so kleinere Proteste zu sehen am Abend selbst und am Morgen dann erst recht am Morgen nach der Wahl, dass man sagen konnte, war das jetzt Wahlbetrug, wir müssen neu zählen, das kann doch nicht sein, dass das jetzt unser Präsident wird. Also es hat die Leute wirklich sehr bewegt auf beiden Seiten.
Apropos finstere Zeiten, Marcos Senior hatte 1972 das Kriegsrecht verhängt und während seiner Diktatur sind Zehntausende Menschen verschwunden, eingesperrt, gefoltert oder getötet worden. Er und seine Frau Imelda sollen Milliardensummen aus der Staatskasse abgezweigt haben. In Imeldas Schränken fand man später tausende Paar Designerschuhe, 800 Handtaschen und 500 Abendroben. Und die Bevölkerung erinnert sich an gar nichts?
Ja, der Großteil der Bevölkerung eben nicht, denn es gibt seit einigen Jahren keinen Geschichtsunterricht mehr an den Schulen. Das ist gestrichen worden. Man will sich eher auf technische Fächer konzentrieren, um mehr Karrierechancen zu haben. Und die Wählerschaft ist zum großen Teil sehr, sehr jung. Also zwischen 18 und 40 ist der Großteil der Wähler auf den Philippinen. Das heißt, sie waren noch gar nicht auf der Welt. Das war ja vor 36 Jahren, als Ferdinand Marcos Senior aus dem Land vertrieben wurde. Und die haben nichts erzählt bekommen. Auch so, was bei uns ja sehr verbreitet ist, eben Zeitzeugen, auch Zeitzeugen zuzuhören. Das ist ganz, ganz selten. Es gibt natürlich Opfer und Überlebende dieses Marcos-Regimes, die auch wirklich schockiert waren und empört waren, dass jetzt der Sohn dieses Diktators, der ihnen das angetan hat, an die Macht kommt. Aber sie werden zu wenig gehört.
Zum Thema junge Bevölkerung. Social Media spielt in diesem Wahlkampf eine nicht unerhebliche Rolle. Die Philippinen sind eine Facebook- und YouTube-Nation und das Smartphone wird dauergenutzt.
Oh ja, also fast das ganze Leben spielt sich, wenn man nicht auf der Straße ist, auf Facebook ab. Und es gibt sehr viele Fehlinformationen natürlich. Es gab eine regelrechte Kampagne. Also Ferdinand Bongbong Marcos ist nicht aus dem Nichts gekommen. Sein Team hat seit Jahren daran gearbeitet, eine große, umfassende Social-Media-Kampagne zu fahren mit einer regelrechten Trollarmee, die auch immer Fehlinformationen über die anderen Kandidaten gestreut hat und die ihn und seinen Vater und die ganze Familie Marcos glorifiziert haben. Und das überprüft halt niemand. Und wenn man wirklich seine ganzen Informationen anstatt aus den überprüfbaren Medien aus dem Netz nimmt, aus Facebook nimmt und von anderen Leuten, die irgendwelche Gerüchte weiterstreuen, dann glaubt man natürlich irgendwann das, was wurde mir oft erzählt, dass Ferdinand Marcos Junior das Geld, das sein Vater mitnahm, den Filipinos allen wiedergeben wird und dass die Philippiner sehr reich werden werden und dass das der beste Präsident war früher, den sie jemals hatten. Das ist so das Image, das aufgebaut wurde über Jahre hinweg und das ist wirklich schockierend. Dann steht man da und sagt, aber die Geschichte sagt doch, ja, nee, das ist alles falsch, das ist alles Lüge, was ihr so behauptet aus dem Westen.
Man scheint also immer noch fasziniert zu sein von der Idee des starken Mannes, trotz allem, der aber in der Wahrnehmung vieler nur eine schwache Kopie eines Diktators ist. Marcos Junior ist ja weniger als Politiker aufgefallen, hat wohl auch keine sonderlichen Initiativen da entwickelt, sondern vor allem auch als Lebemann und Playboy.
Also er hat schon seit vielen Jahren eine politische Karriere, jetzt in Anführungszeichen, in ihrer Heimatprovinz, in der Heimatprovinz der Marcos, ist er seit der Rückkehr aus dem Exil aus Hawaii aktiv als Gouverneur oder auch mal im Senat vertreten, als Kongressmann vertreten. Seine Mutter Imelda Marcos war auch die ganze Zeit noch aktiv, seine Schwester. Also sie haben sozusagen auf die Dynastie gesetzt, auf die Familie Marcos gesetzt, dass er ein eher politisches Leichtgewicht ist. Das haben die Wähler auch hingenommen, die Wähler und Wählerinnen. Sie haben mir dann erzählt, naja, aber seine Mutter war so schön oder ich habe seinen Vater so verehrt und darum wähle ich jetzt ihn, da habe ich dann wenigstens etwas. Also sie nehmen es in Kauf, dass das eine schwache Kopie ist, weil der Name sehr tröstlich für sie ist.
Marcos Junior hat sich auch nie von den Taten seines Vaters distanziert. Im Gegenteil, er nennt ihn ein Genie und seine Mutter Imelda, die mit den Schuhen, eine erstklassige Politikerin. Also steht in den kommenden 6 Jahren, das ist ja seine Amtszeit, prioritär die Reinwaschung des Namens Marcos auf dem Programm?
Ja, das kann man sagen. Das ist ein Langzeitprojekt gewesen, das sie eben schon früh angefangen haben, eigentlich nach der Rückkehr aus dem Exil. Und die Familie Marcos hat sich ja einen großen Reichtum beschafft, auf illegale Weise. Sie haben ihr Land ausgequetscht, als Vater Marcos Diktator war. Und vieles von dem Geld wurde eben jetzt auch eingesetzt für diesen riesigen Wahlkampf, für diese riesige Kampagne. Und das Ziel war immer, dass die Marcos zurückkehren können in den Malacañang, den Präsidentenpalast in Manila. Und das ist ihnen jetzt tatsächlich gelungen. Und das wird auch weiter eine Heroisierung werden, eine Idealisierung des Namens Marcos. Das hat ja schon begonnen 2016, als Rodrigo Duterte frisch Präsident geworden war und er erlaubt hat, dass eben der Diktator auf den Heldenfriedhof gebettet wird. Das war auch so ein ganz wichtiger Teil dieser Inszenierung, dieser Heldenstilisierung.
Hören wir doch mal, was Ferdinand Marcos Junior kurz nach seiner Wahl zu seinen Plänen für die Zukunft gesagt hat.
Ich erwarte, dass eure Unterstützung und euer Vertrauen in mich nicht schwinden. Denn wir haben uns so viel vorgenommen für die Zukunft.
Lena Bodewein, was hat er sich denn so vorgenommen? Weiß man da schon was? Oder anders gefragt, was muss man befürchten?
Also Beobachter befürchten tatsächlich eine weitere Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit. Dass das, worauf eigentlich viele Anhänger von Leni Robredo, der bisherigen Vizepräsidentin und eben jetzt Hauptkonkurrentin von Marcos, gesetzt hatten, dass es eine Verantwortlichkeit der Politiker geben muss, dass Politiker Rechenschaft ablegen müssen, dass Verwaltungen, dass Behörden funktionieren und nicht korrupt sind. All das wird weiterhin dann auch nicht nachprüfbar sein und das befürchten eben viele Beobachter, dass das alles weiter verloren gehen wird, dass es wirklich eine Politik geben wird, die eher auf Symbole setzt als auf richtige Taten. Also das eine, was er noch gesagt hat, ist, dass er dafür sorgen will, dass der Reispreis stabil bleibt. Das ist natürlich in einer weltwirtschaftlichen Lage, wie sie eben jetzt auch durch die Ukraine-Krise entstanden ist, ein großes Versprechen, eines der wenigen, die er gegeben hat. Und das wird er wahrscheinlich nicht halten können.
In den USA drohen der Familie Marcos hohe Strafzahlungen und oder Haft, Strafzahlungen auch an die Opfer ihrer Gewaltherrschaft. Das heißt, die US-philippinischen Beziehungen in Zukunft dann doch lieber per Zoom, oder?
Da wird er dann wahrscheinlich nicht persönlich auftreten, das ist klar. Also das fanden auch alle sehr amüsant, also alle, die ein bisschen länger darüber nachgedacht haben, was heißt das eigentlich, ein Präsident Marcos? Jemand, der nicht in die USA reisen kann, die aber eigentlich ein wichtiger Verbündeter sind, das kann interessant werden. Das heißt dann wahrscheinlich entweder per Zoom oder eben Besuch aus den USA in den Philippinen. Oder man schickt die Vizepräsidentin.
Die Informationen von Lena Bodewein. Vielen Dank nach Singapur.
Gerne.
Rückkehr der Skandaldynastie auf den Philippinen. Ferdinand Marcos Jr. wird Präsident des südostasiatischen Inselstaates. Hören Sie jetzt noch einmal unsere Korrespondentin mit ihren Eindrücken von den Tagen der Entscheidung.
I, Sara Zimmermann Duterte,
so gehen Amtseinführungen auf den Philippinen.
Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill.
Strahlend steht Sara Duterte da und legt ihren Amtseid als Vizepräsidentin ab. Auf einem großen roten Podest in ihrer Heimatstadt Davao, wo sie Bürgermeisterin war. Und vor ihr schon ihr Vater Rodrigo Duterte, der Präsident, der als Drogenkrieger berüchtigt ist und sich jetzt verabschiedet. Seine Tochter und politische Erbin ist im grünen Terno gewandet, dem traditionellen Schmetterlingskleid der philippinischen Frauen. Das auch Imelda Marcos, die Witwe des früheren Diktators und Mutter des kommenden Präsidenten, so ausführlich trug, dass die frühere Schönheitskönigin als Terno-Königin bekannt war. Es geht also viel um Tradition und Symbolik, um Bewahren und Konservieren. Und so klingt Sara Dutertes Antrittsrede auch.
The days ahead. Maybe full of challenges.
Die Tage, die vor uns liegen, mögen voller Herausforderungen sein, denen wir als vereinte Nation entgegentreten müssen. Aber lasst mich das betonen, wir können nie falsch liegen, wenn wir ein Volk sind, das den Willen Gottes ehrt, unserem Land und unseren Mitbürgern zu dienen und die Einheit unserer Familien und die Zukunft unserer Kinder zu schützen.
So konservativ sie sich präsentiert, so unkonventionell wird sie von ihren Anhängern aber wahrgenommen. Sara Duterte steht der LGBTQ-Szene nahe und das in den streng katholischen Philippinen. Als Bürgermeisterin von Davao war sie einmal so frustriert vom drohenden Abriss einer improvisierten Siedlung, dass sie den Beamten, der den Abriss beaufsichtigte, mehrfach schlug. Sie fährt Motorrad und ist bewaffnet. Sie steht ihrem Vater, nach eigener Aussage, nicht sonderlich nahe. Der oft großmäulig auftretende Duterte hatte Frauen auch schon mal die Fähigkeit zum Regieren abgesprochen. Aber sie ist loyal ihm gegenüber. Familie zählt auf den Philippinen. Und da sehen viele Menschen, vor allem politische Beobachter und Menschenrechtler, ein Problem.
Das wird für die Opfer des Drogenkrieges und ihre Angehörigen noch härter. Ein Sieg von Marcos macht es ihnen fast unmöglich, Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit zu finden.
So sagte es Carlos Conde von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vor der Wahl auf den Philippinen. Der verheerende und blutige Antidrogenkrieg von Rodrigo Duterte hat zigtausende Menschen das Leben gekostet. Drogenabhängige, Kleinkriminelle, aber auch völlig Unbeteiligte. Wehrlose Teenager, die um ihr Leben flehten, aber von Polizisten brutal und gezielt erschossen wurden. Philippinische Anwälte hatten 2018 Klage gegen Rodrigo Duterte beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht. Daraufhin hatte der die Mitgliedschaft bei dem Weltgericht gekündigt. Nachdem der Strafgerichtshof 2019 seine Ermittlungen aufgenommen hatte, wurden sie im November 2021 ausgesetzt. Die Philippinen wollten selbst ermitteln.
Ja, und jetzt wird es schwierig. Duterte war immer nah an Marcos. Als eine seiner ersten Amtshandlungen nach seinem Sieg 2016 hat er den Leichnam des Diktators auf den Heldenfriedhof umbetten lassen. Kein Präsident vorher hatte sich das getraut. Und dass er, Duterte, jetzt Schutz erfährt von einer Marcos-Regierung, daran zweifelt niemand.
Jetzt hat der Internationale Strafgerichtshof allerdings angekündigt, seine Ermittlungen wieder aufzunehmen. Die Verschiebung sei nicht länger gerechtfertigt. Was also aus dem Schutz für Rodrigo Duterte durch seine Familien und sonstigen Bande zu den künftigen Präsidenten und Vizepräsidenten wird? Tatsache ist, dass nach 6 Jahren Duterte-Regierung die Achtung der Menschenrechte auf den Philippinen stark abgenommen hat. Der Wunsch nach durchgreifenden, taffen Töchtern von großmäuligen Drogenkriegern ist mindestens so groß wie die Sehnsucht nach dem Diktatoren-Dubel. Denn wo Vater Marcos nicht möglich ist, da soll der Sohn es richten. Die Hälfte der philippinischen Wähler hat für das sogenannte Uni-Team, das Team der Einheit aus Duterte und Marcos, gestimmt.
The voice of 32.2 million Filipinos.
Die Stimme von 32,2 Millionen Philippinern erklang laut und deutlich mit der Botschaft, unserem Land zu dienen.
To serve our motherland.
So Sara Duterte. Der designierte Präsident Ferdinand Bongbong Marcos hat dazu einen vorfreudigen Videoblog geliefert. Das Thema Transitioning, übergehend.
Patuloy ang tinatawag nating transition period. Yan ang pinagkakaabalahan.
Er feiert die Amtseinführung seiner Vizepräsidentin. Denn er, Bongbong Marcos, kurz BBM, war ebenfalls anwesend. Und so gekonnt, wie sein Social-Media-Team das Ereignis inszeniert, wird es noch hinreißender.
Na nag-o-taking sa Davao.
Um es noch süßer zu gestalten, war es auch noch Vatertag.
So Bongbong Marcos. Und er lässt sich darüber aus, wie Sara Duterte die Hand ihres Vaters respektvoll an ihre Stirn hält. Apropos Vatertag. Auf seiner Webseite haben seine Söhne ihre Nachricht zum Vatertag, der hier erst im Juni begangen wird, gepostet.
Du warst immer ein toller Vater für uns und du wirst ein wunderbarer Vater für das Land sein.
So sehr wie diese Söhne von ihrem Vater schwärmen, schwärmte Bongbong Marcos auch von seinem, Diktator Ferdinand Marcos. Der Sohn hat sich nie von den Taten des Diktators distanziert. Nachdem Marcos Senior 1972 das Kriegsrecht verhängte, wurden bis 1986 Zehntausende Oppositionelle, Studierende, Kirchenleute und Journalisten eingesperrt, gefoltert oder getötet. Viele von ihnen haben immer noch keinerlei Gerechtigkeit erfahren. Werden es wohl auch nicht. Denn, wie Marcos Junior sagt,
My father is the statesman. He's the political genius.
Mein Vater, ein echter Staatsmann und politisches Genie.
Als Rodrigo Duterte das Heldenbegräbnis erlaubte, war damit ein weiterer Baustein in den Legendenbauten der Dynastie gesetzt. Bis dahin hatte Witwe Imelda den Leichnam in einem Mausoleum bewahrt, aufgebahrt in einem gläsernen Sarkophag. Der Sohn nutzte die Gelegenheit für salbungsvolle Worte, während vor dem Friedhof Überlebende des Marcos-Regimes demonstrierten.
Es war der sehnlichste Wunsch meines Vaters am Ende seiner Tage, dass er in der Zeremonie eines einfachen Soldaten beerdigt würde. Das ging einher mit seiner Idee, dass er nichts anderes als ein Soldat war, ein Bürger, der seinem Land dient.
Genau das ist auch das Image, das Marcos Junior von seinem Vater über Jahre hinweg aufbaute. Der starke Diener seines Landes, der den Philippinen ein goldenes Zeitalter brachte. In Bongbongs Videoblogs, auf TikTok, YouTube, Facebook, überall werden Marcos Senior und die wunderbare Familie Marcos professionell gepriesen.
Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs.
If you want to see more, remember to share,
like and subscribe.
Teilt es, gebt uns ein Like, abonniert uns, rufen Marcos Söhne.
This is the impact of industrial scale.
Das ist das Ergebnis von geplanter Fehlinformation, von industriellem Ausmaß, wenn Lügen zu Fakten werden,
sagte die Journalistin Maria Ressa gegenüber dem ARD-Fernsehteam kurz nach der Wahl. Sie hat das Nachrichtenportal Rappler mitgegründet, das sich Rodrigo Duterte immer wieder unerschrocken entgegengestellt hat. Und für ihren Einsatz für die Wahrheit hat Maria Ressa im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten. In ihrer Nobelvorlesung sagte sie, dass die sozialen Medien der Tod der Demokratie seien. Etwas, das in Marcos Wahlkampf deutlich zu sehen war. Erinnerungen an die Gräueltaten in der Zeit des Kriegsrechtes wurden unterdrückt und ersetzt. Eine Methode, die Russland beispielsweise mit der Krim und der Ukraine angewendet habe.
Und auf den Philippinen haben wir das gesehen. Wir haben oft darüber berichtet. Seit 2014 wurden die sozialen Medien systematisch genutzt, um Fehlinformationen zu säen. Geschichten wie Marcos ist der größte Führer, den dieses Land jemals hatte, oder die Oligarchen haben Marcos vertrieben, oder wenn Marcos Junior gewinnt, dann kriegst du, Filipino, das Geld zurück. Es ist irgendwie auf brillante Weise teuflisch.
Anstatt wie unter Marcos Senior die Presse zu unterdrücken, wird sie diesmal überrannt. Der Einsatz der sozialen Medien zahlt sich aus. Eine ganze Armada von Vloggern, also Videobloggern, will sich für den Präsidentenpalast akkreditieren lassen. Sie haben kombiniert eine Abonnentenzahl von 2,3 Millionen, mehr als die meisten einzelnen Medien auf den Philippinen, schreibt das Nachrichtenportal Rappler. Nur, was sie werden berichten können, ist immer noch nicht klar. Im Wahlkampf hat sich Bongbong Marcos kaum auf ein Programm festlegen lassen. Und auch bei einer Pressekonferenz vor einer guten Woche wurde er nicht deutlicher.
Wir haben begonnen, unsere Politik zu verfestigen, unsere Pläne für die neue Regierung. Ich glaube, wir haben bereits einige Bereiche identifiziert. Die Entwicklung der Wirtschaft wird eine fokussierte Anstrengung benötigen. Denn in einigen Bereichen sind wir finanziell nicht so gut ausgestattet. Wir müssen uns also fokussieren. Und wir sind jetzt dabei festzulegen, wo dieser Fokus liegen wird.
Nichts Genaues und so weiter. Aber was auch immer es ist, seine Fans werden berichten. In jeglichen sozialen Medien.
If you want to see more, remember to share,
like and subscribe.
Skandaldynastie auf den Philippinen. Marcos-Clan wieder an der Macht. Das war Lena Bodewein. Hören Sie noch einen weiteren Weltzeit-Podcast. Wettrüsten im Indopazifik. China als Sicherheitsrisiko. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.